Es ist schon wieder Sonntag. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Wer mich auf Instagram zufällig auch mal anschaut, bei dem Account 20-Märchen-Minuten, der hat schon einen kleinen Teaser bekommen von der heutigen Folge. Es geht mal wieder um Zeus. Ich glaube, die gesamte griechische Mythologie dreht sich irgendwie immer um Zeus. Alter weißer Mann, könnte man wohl sagen. Aber wir lassen das Thema jetzt mal, das klammern wir mal aus, und konzentrieren uns einfach nur auf das, was die griechische Mythologie uns noch so erzählen kann. Lasst euch überraschen, es geht um Io und Zeus. Auf seinen Wanderungen, die Zeus in Menschengestalt durch alle Gegenden der bewohnten Erde zu machen pflegte, war ihm einst Io, die liebliche Tochter des Pelasgerkönigs, begegnet. Selten hatte eine Jungfrau ihm so gefallen wie sie, und selten hatte sein Herz so voll Liebe geschlagen wie bei ihrem Anblick. Sie ahnte nicht, wer vor ihr stand, als der Gott um sie warb. Er versuchte, sie für sich zu gewinnen, und als er sich zu erkennen gab, floh die Jungfrau erschrocken vor ihm davon. Angst beflügelte ihren Schritt, um ihm zu entkommen. Aber Zeus entfaltete seine überirdische Macht, erhüllte das ganze Land ringsum in undurchdringliche Nebel und zwang so die Jungfrau in seine Gewalt. Inzwischen blickte Hera argwöhnisch von der Himmelshöhe hinab, denn oft hatte Zeus Umgang mit irdischen Frauen gesucht. Voll Verwunderung gewahrte nun die Göttermutter, wie sich auf der Erde Nebel ausbreitete. Nebel am hellen Tage? Das musste ihren Verdacht erregen, denn nicht aus dem Flussbett oder aus sumpfiger Wiesenlandschaft stiegen die Dünste empor. »Muss ich dir wieder auf deine Schliche kommen, du Treuloser!« rief sie voll Zorn und blickte suchend um sich. In der Weite des Olymps war ihr Gatte nirgends zu entdecken. So schwang sie sich zur Erde nieder und gebot dem Nebel zu weichen. Doch Zeus hatte geahnt, dass die Gattin ihm nachspüren würde, und schnell verwandelte er Io, die Königstochter, in eine liebliche, silberglänzende Kuh. Hera durchschaute sogleich die List, aber sie stellte sich, als ließe sie sich von ihm täuschen. Bewundernd trat sie deshalb vor das schöne Tier, denn auch in der verwandelten Gestalt bewahrte Io ihren Liebreiz. »Wem gehört dieses herrliche Rind und woher kommt es?« fragte Hera den Gatten, und dieser, einmal zur Lüge gezwungen, musste nun weiter zur Lüge seine Zuflucht nehmen. »Sie stammt von der Erde«, erklärte er und dachte, so ihren neugierigen Fragen zu entgehen. Und wirklich, Hera schien sich nun damit zufrieden zu geben. »Ach, schenk mir doch das schöne Tier«, wandte sie sich dann plötzlich dem Gatten zu, und Zeus konnte nicht wagen, ihr die Bitte abzuschlagen, wollte er nicht weiter das Misstrauen der Eifersüchtigen wachhalten. Weigerte er sich, so würde Heras Zorn die Geliebte treffen. Schweren Herzens übergab Zeus der Gattin das erbetene Geschenk, um sich und die Verwandelte nicht zu verraten. Immer noch ahnte er ja nicht, dass Hera längst seinen Betrug durchschaut hatte. »Ich muss mich vor weiterer List schützen«, sagte Hera zu sich selbst, denn sie fürchtete, Zeus werde alles daran setzen, ihr die strahlend schöne Kuh wieder zu entführen. So legte sie dem Tier sogleich ein Halfter an und führte es zu Argos, dem seltsamen Wesen mit den 100 Augen. Mein treuer Argos, ich habe dich als Wächter über diese Kuh ausersehen, wandte sie sich an ihn, und ich vertraue sie deiner Obhut an. Schweigend gehorchte Argos der Göttermutter, und sicherlich hatte Hera ihre Wahl gut getroffen. 100 Augen hatte Argos, von denen sich immer nur 2 abwechselnd zur Ruhe begaben, während die anderen alle Wache hielten. Wohin er auch blickte, immer blieb ihm Io vor Augen. Wie grausam war das Los der verwandelten Prinzessin. Am Tag war es ihr gestattet, auf der Weide zu sein. Wenn aber der Sonnenwagen unter dem Horizont verschwand, dann führte der hartherzige Argos sie in ein Verlies und schloss sie in Ketten. Laub und bittere Kräuter waren ihre Nahrung, und statt des prächtigen Lagers im elterlichen Palast hatte die Unglückliche jetzt den nackten Erdboden als Ruhestätte, und ihren Trank musste sie in schlammigen Gewässern suchen. Um Gnade und menschliches Mitleid flehend, wollte sie die Hände zu Argos erheben. Die Hände? Verzweifelt musste Io sich daran erinnern, dass sie ja ein Tier geworden war. Wollte sie ihr Leid klagen, so war es schreckliches Gebrüll, das sie ausstieß. Voll Entsetzen vernahm die Jungfrau die tierischen Laute. War das ihre eigene? War das Ios Stimme? Als Kuh zog sie unter Argos Obhut durch das Land. Sie weidete auf den Feldern in ihrer eigenen Heimat, am Strand des Flusses, wo sie sich einst im Spiel und Reigentanz gefreut hatte. Und als ihr gar im Wasser ihr Spiegelbild entgegenblickte, die Tiergestalt mit den Hörnern, da schauderte er ihr im tiefsten Innern, und voll Entsetzen wollte sie vor sich selbst fliehen. Wie grausam hatte doch Zeus an ihr gehandelt, als er ihr die menschliche Gestalt genommen hatte. Voll Sehnsucht suchte sie die Nähe der geliebten Eltern und der Schwestern, aber wer sollte in der Tiergestalt die verschwundene Io erkennen? Zwar bewunderten alle das schöne Tier, streichelten es liebevoll und reichten ihm frisches Gras, aber niemand ahnte, wen die Kuh verbarg, als sie dem Vater die Hand leckte und ihre heißen Tränen rinnen ließ. Immer wieder versuchte sie, menschliche Worte zu bilden, um alles zu erklären, aber die unförmigen Lippen versagten sich alle Mühen. Da plötzlich kam ihr die Idee. War ihr auch Gestalt und Sprache genommen? Menschliches Denken hatte der Gott ihr nicht rauben können. Io zeichnete mit dem Huf Schriftzeichen in den Sand. Und voll Entsetzen erfuhr der Vater nun das schreckliche Schicksal seiner Tochter.
Oh, weh mir, rief der Greis in fassungslosem Schmerz und hielt voll Verzweiflung die Tochter umfangen. So soll ich dich wiederfinden, geliebte Io. Viel größer ist jetzt mein Schmerz als vorher, da ich in allen Ländern vergeblich nach dir forschte. Du schweigst, geliebte Tochter, und kannst nicht Antwort geben. Nur tierisches Gebrüll ist deine Sprache.
Voll Trauer blickte die verwandelte Io den gebeugten Vater an. Er fuhr fort:
Ich war so arglos, dass ich von Brautkranz und Hochzeitsfackeln für dich träumte und auf einen Schwiegersohn hoffte. Nun gehörst du zur Herde. Würde doch ein schneller Tod mich von all dieser Qual befreien.
Aber schon trat der vieläugige Argos dazwischen, drängte den jammernden Greis beiseite und riss die schöne Kuh mit sich fort. Er führte Io auf ferne, einsame Weiden, er klomm eine ragende Berghöhe und lugte wachsam nach allen Richtungen. Nun endlich konnte Zeus, der Urheber von Ios Qualen, sie nicht länger ohne Hilfe lassen. Er rief Hermes, seinen geflügelten Sohn, zu sich und befahl ihm, die unglückliche Gefangene zu befreien. »Wenn's nicht anders geht, so scheu dich nicht, Gewalt anzuwenden«, sprach er zu dem Götterboten. Und sogleich nahm Hermes Hut und Flügelschuhe, ergriff den Zauberstab und schwang sich vom Olymp zur Erde hinab. Dort legte er ab, was ihn als Boten der Himmlischen kenntlich machte, behielt nur den Stab in der Hand und nahm die Gestalt eines Hirten an. Schnell sammelten sich Ziegen um den lockenden Ton seiner Hirtenflöte und unauffällig näherte sich der Götterbote den Feldern, wo Argos seine schöne Gefangene bewachte. Wie Zauberklang ertönte die Flöte in den Ohren des Wächters.
»Wer auch immer du sein magst«, rief er zu Hermes hinüber, »komm her und nimm mir zur Seite auf dem Steinplatz, denn für deine Tiere findest du nirgends fetteres Gras und du selbst hast hier erquickenden Schatten.«
Gern folgte Hermes der Aufforderung, setzte sich zu Argos und wusste ihn so angenehm zu unterhalten, dass unter ihrem Plaudern die Zeit wie im Flug verstrich. Sollte es dem listigen Götterboten nicht gelingen, den Vieläugigen einzuschläfern? Er griff zur Flöte und entlockte ihr so wundersame Weisen, dass Heras Wächter sich nur mühsam gegen die bestrickende Wirkung zu wehren vermochte. Zwar fiel ein Teil seiner Augen in Schlaf, aber aus Furcht vor Heras Zorn zwang sich Argos, die übrigen wach zu halten. Und als der Schlummer übermächtig werden wollte, raffte er sich auf, die Müdigkeit abzuschütteln.
»Sag mir, du fremder Hirte«,
wandte er sich an den Flötenspieler,
»ist diese herrliche Rohrpfeife wirklich aus unseren Tagen? Oder kannst du mir erzählen, was zu ihrer Erfindung geführt hat?«
»Natürlich, gern will ich dir davon berichten«, entgegnete Hermes sogleich. Im Herzen aber frohlockte er, seinem Ziel näher zu kommen. »So höre. Oben in Arkadiens Schneebergen lebte einst die schönste der Baumnymphen. Syrinx nannten ihre Gefährtinnen sie. Vergeblich warben Waldgötter und Satyrn, die schalkhaften Begleiter des Weingottes Dionysos, um sie. Und auch Pan, der boxfüßige Hirtengott, warb um ihre Liebe. Syrinx wusste allen Werbungen zu entschlüpfen, denn sie hatte sich ganz dem Dienst der Jagdgöttin geweiht, streifte wie Artemis im Jagdkleid durch die Wälder und wollte nichts von der Ehe wissen. Vorsichtig blickte der listige Hermes auf Argos, und wirklich, seine Worte erreichten, was er erstrebte. Nur mit Mühe noch konnte Argos sich wachhalten, und schnell fuhr Hermes in seiner Erzählung fort, um den anderen ganz in Schlaf zu wiegen. Er berichtete, wie die Nymphe Pans Werbung verlachte und vor seinem Drängen durch den unwegsamen Wald davoneilte, wie Pan ihr folgte und wie schließlich ein breiter Flusslauf ihre Flucht hemmte. Da flehte Syrinx in ihrer Angst die Flussgötter um Schutz an, erzählte Hermes weiter. Schon war Pan heran, griff nach der schönen Nymphe und hielt ein Schilfrohr in den Händen. Betrübt stand er vor der Verwandelten. Doch seine Seufzer weckten einen so tiefen, klagenden Widerhall in dem Rohr, dass er von dem zauberhaften Ton sich getröstet fand. »Welch herrliche Erfindung«, rief er entzückt, »sie soll uns für immer verbinden.« Und nun schnitt Pan Röhren verschiedener Größe, verband sie mit Wachs untereinander und nannte sie Syrinx, nach der lieblichen Nymphe, deren Liebe ihm versagt geblieben war. Vorsichtig blickte Hermes auf den Wächter, und wirklich, so einschmeichelnd hatte er seine Worte zu setzen gewusst, dass Argos in tiefem Schlummer lag. Alle Wimpern hatten sich herabgesenkt. Da schwieg der Götterbote sogleich und strich mit dem Zauberstab vorsichtig über alle 100 Lieder, um die Betäubung zu verstärken. Argos regte sich nicht. Nun war für Hermes die Stunde gekommen, seinen Auftrag zu erfüllen. Schnell schwang er das Schwert, das er heimlich unter dem Mantel führte, und erschlug das Ungeheuer, so dass es rücklings vom Felsen stürzte. Aber Hera gönnte der verhassten Nebenbuhlerin nicht die nahende Freiheit. Voll Zorn hatte sie vom Äther herabgesehen, wie Hermes den von ihr bestellten Wächter beseitigte, und nicht länger verschob sie ihre Rache. Schreckliche, namenlose Angst senkte sie der armen Io ins Herz, dass diese sich wie von Erinnyen gepeinigt davonmachte. Dem Wahnsinn nahe jagte sie durch alle Länder der Erde. In Ägypten endlich war sie am Ende ihrer Kräfte. Dort sank sie am Ufer des Nilstroms in die Knie, von der unendlichen Qual besiegt. »Ihr Götter«, rief sie flehend, hob das schöne Haupt und richtete die Augen in hoffnungslosem Jammer zum Himmel empor. »Allvater«, rief sie, »mach ein Ende mit meinem Leid!« Da musste Zeus Erbarmen haben mit ihrer namenlosen Qual, an der er doch die Schuld trug. Er ging zu Hera, umarmte sie zärtlich und bat um Milde für die unglückliche Prinzessin. »Bei der Styx schwöre ich dir, geliebte Hera, niemals wieder wird Io unsere Ehe stören. Ich bitte dich, befreie sie aus ihrer schrecklichen Not.« So sprach er. Da ließ Hera sich zur Milde stimmen. Endlich durfte Io ihre Tiergestalt ablegen. Das Fell schwand von ihrem Leib, das Gehirn schrumpfte ein und Augen und Mund waren wieder die eines Menschen. Schultern und Hände wurden, wie Io sie einst gehabt, und die Klauen verwandelten sich zurück zu zierlichen Menschenfüßen. Nichts blieb mehr von der Kuh als die leuchtend weiße Farbe. Glückselig erhob sich Io. Kaum wagte sie zu glauben, dass sie wieder menschliche Gestalt besaß, dass sie in aufrechtem Gang einherschritt. Kaum wagte sie, einen Laut zu sprechen. So mächtig war die Erinnerung an das Gebrüll, das sie so lange ausgestoßen hatte. Da näherte sich ihr eine Schar weiß gekleideter Jungfrauen. »Der Götterwille ist an dir sichtbar geworden, Io«, sprach zu ihr die Wortführerin, »und als Gott begnadet sollst du künftig unter uns wohnen.« Einen Tempel weihte man ihrem Dienst. Und dort, an heiliger Stätte, lebte Io, geehrt vom ganzen Land, bis der Tod sie zum Hades führte. So, Das war die Geschichte von Io und Zeus. Und wer gut aufgepasst hat, der weiß jetzt auch, was es mit dem Ausdruck mit Argusaugen jemanden bewachen auf sich hat. Also, ich habe jedenfalls was gelernt und ihr vielleicht auch, was ihr noch nicht wusstet. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen herzlichen Dank dafür und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich. Tschüss.